Hi, ich bin Nina und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Jobs. In dieser Folge spreche ich mit Juliane Langer. Sie ist Moderatorin, Redakteurin und Eventdramaturgin. Und ihre Geschichte ist wirklich spannend. Juliane hat nämlich schon in verschiedenen Ländern in Asien und Afrika gelebt und später ihren Weg in die Medienwelt und Selbstständigkeit gefunden. Und in dieser Folge sprechen wir jetzt über ihren Karriereweg, ihre Herausforderungen als Moderatorin und ihre besten Tipps für berufliche Veränderungen. Schön, dass du da bist, Juliane.
Schön, dass ich da sein darf. Eine Moderatorin interviewt eine Moderatorin. Das
genau.
Ist dann auch mal ein schönes Experiment.
Finde ich auch gut. Mal schauen, was draus wird. Aber toll, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Und ich habe es jetzt in der Anmoderation schon erwähnt. Du hast wirklich eine spannende Kindheit hinter dir. Alle 2 Jahre bist du mit deiner Familie umgezogen, Afrika, Asien. Erzähl mal, wie war das, nicht in Deutschland aufzuwachsen? Und was ist dir da in Erinnerung geblieben?
Also in Erinnerung geblieben ist mir sehr viel, wobei es so ein bisschen schwierig manchmal ist zu differenzieren, was wirklich meine eigene Erinnerung ist und was auch das ist, was natürlich in der Familie erzählt wird oder was man in Fotoalben sich immer wieder auch angeschaut hat. Ich bin in Deutschland geboren, bin aber mit 11 Monaten schon zum ersten Mal ins Ausland gegangen, nach Thailand, weil mein Vater in der Entwicklungszusammenarbeit war. Und so sind wir eben alle 2 Jahre in ein neues Land umgezogen, wenn er eben wieder neue Verträge hatte. Und ich habe das lange Zeit gar nicht hinterfragt, weil es für mich einfach normal war. Das war halt unser Leben, mein Leben. Ich habe das eigentlich später erst angefangen zu reflektieren. Als Kind war das halt einfach...
Ne, da spielt es keine so große Rolle, man macht einfach mit.
Genau. Man denkt am Ende vielleicht sogar, das ist bei allen so. Also ich habe mich jetzt nicht anders gefühlt als andere. Lustigerweise, obwohl ich, wenn man zum Beispiel mein Einschulungsfoto anschaut, dann haben wir alle Schuluniformen an. Das war in Lesotho in Südafrika. Mhm. Und alle sind aber ganz dunkelhäutig und ich bin blond und blauäugig. Und das ist vielleicht eine interessante Erinnerung. Ich kann mich nicht daran erinnern, mich anders gefühlt zu haben, obwohl ich ganz offensichtlich anders ausgesehen habe.
Da kriege ich gerade Gänsehaut, weil das ist einfach was Schönes, dass Kinder so unvoreingenommen sind. Hast du da viel mit für dich später als Erwachsene mitgenommen aus diesem Aufwachsen innerhalb von verschiedenen Kulturen?
Auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall geprägt und ich glaube, dass es mir sogar viel für meinen heutigen Beruf als Moderatorin mitgegeben hat, weil ich einerseits immer sehr schnell mich in neue Umfelder einfinden musste. Das heißt, ich habe zwangsläufig eine schnelle Auffassungsgabe entwickelt. Das war für mich überlebensnotwendig. Ich kann mich, glaube ich, gut in andere Menschen hineinversetzen, weil ich auch das mit in die Wiege gelegt bekommen habe, unterschiedliche Perspektiven auch wahrzunehmen und mitzunehmen. Ein bisschen kritisch könnte man sagen, mir wird auch schnell langweilig. Also wenn ich mir meine Vita angucke, in meinem Leben als Angestellte habe ich nirgendwo mehr als 2 Jahre verbracht. Das ist mir auch nochmal hier im Vorfeld des Gesprächs aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe. Passt ja ganz gut. Ich war nie länger als 2 Jahre in einem Land in meiner Kindheit und ich war auch ehrlich gesagt nie länger als 2 Jahre bei einem Arbeitgeber.
Glaubst du, das spielt wirklich eine Rolle, also dieser Wechsel?
Na, also ich glaube jetzt, der Zeitraum ist vielleicht ein bisschen zufällig, dass das übereinstimmt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich dadurch, dass ich als Kind eben sehr viel Input bekommen habe und mich immer sehr schnell wieder umgewöhnen musste und dadurch eben so eine hohe Auffassungsgabe habe, dadurch arbeite ich mich sehr schnell ein. Das haben mir auch alle meine Arbeitgeber immer bestätigt. Aber ich komme natürlich dadurch auch schneller als andere vielleicht in eine Routine und dann werden mir Dinge vielleicht auch schneller langweilig.
Aber dein Studium hast du durchgezogen.
Mein Studium habe ich durchgezogen, ja. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Streberin gewesen. Also, oder wenn man auf die Noten guckt, könnte man meinen, ich sei eine Streberin gewesen, sowohl in der Schule als auch im Studium. Ich glaube, vom Naturell her war ich keine Streberin. Ich habe auch viel Unsinn gemacht. Ich war auch zeitweise mal der Klassenclown, aber ich war halt tatsächlich immer sehr gut.
Und Theaterwissenschaften und... Theater und Filmwissenschaften
genau.
Hast du
also
studiert.
Publizistik war mein Hauptfach. Da habe ich ganz viel über Journalismus, aber auch über Kommunikationswissenschaft, Kommunikationstheorien, Nachrichtenwerttheorien und so weiter gelernt. Und meine Nebenfächer waren Theater und Filmwissenschaft, weil ich damals noch davon geträumt habe, eine große Kulturjournalistin zu werden und Theater- und Filmkritiken zu schreiben.
Und Schauspielerin bist du dann danach nicht geworden, sondern du bist beim SWR gelandet.
Ich habe während des Studiums beim SWR gearbeitet, mhm, und zwar in einer Kulturredaktion, also passend, mhm, zu meinem Studium. Da hatte ich eine Hospitanz gemacht während des Studiums und dann war ich da als Redaktionsassistentin. Da habe ich viel Bürokram gemacht, also verwalterische Tätigkeiten, mhm, aber ich habe auch kreativ mitarbeiten können, habe Veranstaltungstipps getextet und geschnitten, habe für eine Literatursendung Literatur im Foyer mit vorbereiten dürfen und so. Das war auf jeden Fall schon mal ein toller Einblick in den Journalismus und auch in die Moderation, auch wenn ich da erstmal nur stumme Zuschauerin war.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du in die Moderation gegangen bist? Also hattest du das schon immer im Hinterkopf oder war das eher ins kalte Wasser geschmissen, mal ausprobiert und gemerkt, es macht einem Spaß?
Also der Einstieg war tatsächlich total ins kalte Wasser gesprungen oder geschmissen. Moderation hatte ich während meines Studiums und auch danach eine ganze Weile nicht so auf dem Schirm. Es war eher das Journalistische, was mich interessiert hat. Ich habe aber dann irgendwann viele Jahre später eine Fernsehredaktion geleitet beim Evangelischen Rundfunkdienst. Und da war das schon auch vorgesehen, dass ich irgendwann in die Moderation einsteigen sollte. Aber ich hatte selbst gesagt, das mache ich nicht einfach so, dass ich da reinspringe, sondern da möchte ich mich dann vorher irgendwie auch weiterbilden entsprechend und coachen lassen. Und dann war es aber so, dass ich als Redakteurin eine Sendung immer vorbereitet habe für die externen Moderatoren. Und wie es so manchmal passiert, vor einem Produktionstermin kam abends die Nachricht, die Moderatorin ist krank. Und da ich ja sowieso in den Inhalten sehr gut drin war, kam dann sehr schnell auch die Frage, können Sie das nicht einfach machen? Und so, mhm, bin ich wirklich sehr ins kalte Wasser gesprungen, mhm, und habe meine erste Moderation, Fernsehmoderation von jetzt auf gleich gemacht. Das war aber schön und ich erinnere mich heute noch gerne an die beiden Gesprächspartnerinnen, die ich damals hatte. Und für die war das irgendwie auch schön, weil die Moderatorin mindestens so aufgeregt war wie sie. Man, mm, hat es uns, glaube ich, allen nachher nicht, mm, nicht so angemerkt, aber
im Endprodukt hat man es nicht mehr gesehen. Genau. Also du bist dann losgeschwommen, sage ich mal jetzt ganz lapidar, und bist dabei auch geblieben. Was denkst du, was macht denn eine gute Moderatorin aus? Oder einen guten Moderator?
Also sich gut einfühlen zu können, sich gut vorzubereiten, da auch wirklich eine Leidenschaft für die Themen mitzubringen, also sich auf Themen einlassen zu können. Ich glaube, ich könnte kein Thema moderieren, wenn ich es mir nicht irgendwie auch zu eigen mache im Vorfeld, mhm, in der Form, dass ich anfange, mich dafür zu interessieren. Und das passiert eigentlich, wenn man sich ernsthaft vorbereitet, passiert das automatisch, weil man ja meistens mit Leuten zu tun hat, die für ihr Thema brennen. Da kann das Thema noch so trocken sein, aber da kommt irgendwann, springt der Funke über, wo man merkt, ah, okay, das sind so die Knackpunkte an dem Thema, und dann entwickelt man eine Begeisterung. Und ich glaube, das braucht man, um gut moderieren zu können. Man muss schon auch selbstbewusst sein, man muss ja das Heft in der Hand behalten, je nachdem, wenn ich Podiumsdiskussionen moderiere, dann muss ich auch mal charmant jemandem ins Wort fallen, nachhaken, dafür sorgen, dass jemand anders, der vielleicht nicht so dominant ist, auch mal wieder zu Wort kommt. Das sind so zwei Qualitäten.
Und du musst natürlich auch das Gespräch so leiten, dass das Publikum das Erzählte versteht, ne?
Das auch. Da kommt es natürlich sehr drauf an, wer ist das Publikum, ne? Habe, mhm, ich jetzt da ein Fachpublikum vor mir oder habe ich ein Publikum, was letztlich den gleichen Wissensstand hat oder zumindest vor meiner Vorbereitung hatte wie ich? Ja, und ich glaube, es hilft auch, mutig zu sein. Also ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass ich so eine Lockerheit in die Themen reinbringe. Und dafür brauchst du schon auch einen gewissen Mut. Den musste ich vielleicht auch erst lernen, keine Angst davor zu haben, vielleicht auch mal irgendwie einen Witz zu machen oder mal ein bisschen flapsig nachzufragen oder mal eine Aussage ein bisschen humorvoll zu kommentieren oder so. Mhm. Das ist wirklich der Schlüssel dazu, dass die Leute einem gerne zuhören und zuschauen.
Und auch die eigene Persönlichkeit mit reinzubringen dann.
Ja, wobei das eine Gratwanderung ist. Mhm. Ne? Also da gibt es ja auch geteilte Meinungen darüber, wie viel darf eine Moderatorin oder ein Moderator von, mhm, sich selbst erzählen. Es gibt die Haltung gar nichts, weil das interessiert, mhm, niemanden. Ich denke, wenn es inhaltlich gerade passt, mhm, und wenn es irgendwie eine Bindung schafft zum Publikum und eine Geschichte erzählt, die dann, mhm, auch über die Veranstaltung oder die Sendung weitergesponnen wird, dann darf das durchaus auch sein.
Mhm. Und also man merkt, du machst es mittlerweile mit Leidenschaft, obwohl du wirklich dazu gekommen bist mit dem Sprung ins kalte Wasser. Was macht dir ganz besonders Spaß an dem Job? Und hast du da irgendein Highlight, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, wie wahrscheinlich alle Leute auf diese Frage antworten, es gibt viele Highlights, wenn man seinen Job gerne macht.
Es ist natürlich schon toll inzwischen, dass ich auch bekannte Persönlichkeiten irgendwie mal auf dem Podium habe. Ich habe zum Beispiel Ende letzten Jahres, glaube ich, mal eine Podiumsdiskussion mit dem Ministerpräsidenten, mit Winfried Kretschmann gehabt. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung gehabt, wo ich dann den Innenminister Thomas Strobel und unseren Verkehrsminister auf dem Podium hatte. Das ist schon toll.
Ich hatte auch mal einen Moderationskollegen mit auf dem Podium. Da hatte ich total Angst vor. Michel Abdullahi, ein NDR-Moderator, der sehr eloquent ist, sehr witzig. Und ich hatte total Bedenken, dass der mir das Heft aus der Hand nimmt. Und mit solchen Promi-Persönlichkeiten ist die Herausforderung, dass es in der Regel auch kein persönliches Vorgespräch gibt. Mhm. Ne? Da telefoniert man allenfalls mit einem Assistenten oder mit einer Agentur. Mhm. Man kennt die Person vorher nicht. Und bei Michel Abdullahi hatte ich ein bisschen Angst, dass der mir das Heft aus der Hand nehmen würde und dass der nicht in seiner Podiumsgastrolle bleibt, sondern einfach aus Gewohnheit in die Moderatorenrolle verfällt. Diese Angst war total unbegründet. Der war super nett, super einfach unkompliziert und so. Das war total angenehm. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, abgesehen von diesen Promi-Persönlichkeiten, mein Herz brennt schon auch so für die Underdogs. Und das ist schön bei Baden-TV, wo ich ja Nachrichten, Regionalnachrichten moderiere und häufig auch Talkgäste habe, die eben keine Promis sind, denen Raum zu geben, ihre Geschichten zu erzählen. Weil ich finde, es gibt einfach ganz viele tolle, charismatische Menschen, die wahnsinnig wichtige Beiträge für unsere Gesellschaft leisten und die eben nicht im Rampenlicht stehen, die sich auch in einem Gespräch nicht so gut oder denken, sie können sich nicht so gut verkaufen. Und denen dann ein gutes Gefühl zu geben, einen guten Rahmen zu setzen, dass die ihre wichtigen Geschichten auch erzählen können, das finde ich schon auch immer ein Highlight.
Ja, und jetzt bist du aber schon tatsächlich seit ein paar Jahren selbstständig. Was hat dich dazu bewegt, diesen Schritt zu wagen, sage ich mal? Weil in der Festanstellung ist es doch vielleicht einfacher. Man muss sich nicht darum kümmern, immer neue Kunden für sich zu gewinnen, neue Events an Land zu ziehen.
Also es gibt sowohl vom Angestelltenverhältnis auch von der Selbstständigkeit gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Bei mir hat sich das so ein Stück weit, zufällig will ich nicht sagen, aber es hat sich so ergeben mit der Selbstständigkeit. Aber letztlich war es natürlich dann doch voll in die Selbstständigkeit zu gehen, war ein bewusster Schritt. Ich habe schon viele Jahre, ich habe nochmal zurückgerechnet, ich glaube seit 10 Jahren, also 10 Jahre bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich immer schon so ein bisschen freiberuflich gearbeitet. Mhm. Ich war mal bei einem Markt- und Sozialforschungsinstitut und da war ich Freiberuflerin und habe für die Vorträge und Workshops gehalten. Das war auch eine ganz gute Vorbereitung auf die spätere Moderation, weil ich keine Angst vor großem Publikum hatte. Mhm. Das ist ja die größte Angst vieler Menschen. Und ich habe dann, ich war in meinen Angestelltenverhältnissen, habe ich ja eben erzählt, nie so lang. Ich war immer früher oder später unzufrieden, habe mir wieder was Neues gesucht. Und ich habe dann irgendwann nur noch Teilzeitstellen gehabt und habe eben schon Teilzeit auch selbstständig gearbeitet. Und das war ganz gut, weil ich da einerseits noch diese Sicherheit hatte und andererseits schon mal in die Selbstständigkeit reinschnuppern konnte. Und es war aber dann relativ schnell so, dass ich mehr Anfragen hatte, als ich von meinen zeitlichen Kapazitäten her bedienen konnte und annehmen konnte. Und das hat mich dazu gebracht, dann irgendwann den Schritt zu gehen, zu sagen, hier, ich probiere das jetzt einfach mal voll in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ja, ich bereue es bis jetzt nicht. Aber ich schließe auch nicht aus, dass ich vielleicht irgendwann in meinem beruflichen Leben, das geht ja noch eine Weile, noch ein paar Jahrzehnte.
Gut, wenn ich es jetzt richtig sehe, bist du jetzt länger selbstständig, als du feste Stellen hattest, oder? Weil du sagst, alle zwei Jahre hast du gewechselt. Das heißt, die Selbstständigkeit hat schon deutliche Vorteile für dich.
Genau, jetzt. Das stimmt. Und tatsächlich ist das auch für mich der größte Vorteil, dass es mir nicht langweilig wird, weil es einfach wahnsinnig herausfordernd ist und weil ich als Moderatorin ja ständig mit neuen Themen zu tun habe und auch mit anspruchsvollen Themen, die ich auch nicht nur so oberflächlich mal abhake, sondern in die ich mich wirklich intensiv einarbeite. Mhm. Ich habe immer wieder mit neuen Menschen zu tun und mit neuen Settings. Es ist schon aufregend, muss ich sagen. Also Ich bin jetzt vor Moderationen nicht mehr aufgeregt in dem Sinne, dass ich jetzt einen trockenen Mund kriege oder mir die Knie schlottern oder so. Das wäre auch sehr unvorteilhaft. Aber ich habe schon, also so mein Adrenalinspiegel und dann Glückshormone, ich glaube Serotonin oder so. Ich kenne mich da nicht so aus, wie die heißen alle. Aber
das ist ja auch wichtig für den Job. Genau. Also ich meine, desto mehr du diese Glückshormone und hast, desto besser bist du ja dann in deiner Moderation wahrscheinlich.
Genau, aber das hat man ja in vielen angestellten Jobs auch nicht so, ne? Dass man so diese extremen, sage ich mal,
Schwankungen
hat. Und das macht das schon extrem aufregend. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das irgendwann langweilig wird.
Ja, hoffen wir
doch
mal.
Frag mich in 5 Jahren nochmal.
Aber tatsächlich denkst du, du sagst ja, du hattest so ein bisschen die Basis, um in die Selbstständigkeit zu gehen, weil du wusstest, du hast erstmal Kunden. Was wäre gewesen, wenn nicht? Hättest du es trotzdem probiert, wenn du jetzt so zurückdenkst? Und wie wärst du dann vorgegangen? Oder wäre dann doch eine Hemmschwelle da gewesen, zu sagen, nee, ja, ich warte jetzt erstmal in der sicheren Anstellung?
Also ich glaube schon, weil ich bin schon, obwohl ich mutig bin, aber ich bin so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Kontrollfreak. Also so ganz jetzt so völlig ins Bodenlose zu springen, hätte mir, glaube ich, der Mut gefehlt. Also für mich müssen Dinge schon so ein bisschen überschaubar und planbar sein. Insofern glaube ich, hätte ich das dann nicht gemacht, wenn ich keine Aufträge gehabt hätte. Andererseits sage ich immer, und das habe ich auch damals, als ich dann voll in die Selbstständigkeit gestartet bin, auch schon gesagt, wenn Leute gesagt haben, oh, wie mutig und dass du jetzt in die Selbstständigkeit und so gehst. Aktuell ist es ja so, dass wir wirklich einen Fachkräftemangel haben und dass man, wenn man gut ausgebildet ist und einen guten Werdegang schon vorweisen kann, dass man jetzt nicht so viel Angst davor haben muss.
Als Freelancer.
Ja, und auch nicht davor, dass man keinen Job mehr findet. Also ich finde, dass es eigentlich jetzt eine super Zeit ist, um das wirklich mal zu probieren mit der Selbstständigkeit, wenn man Lust darauf hat. Weil man in der Regel in den Arbeitsmarkt dann auch wieder zurückkommt, wenn es denn sein müsste. Also ich beobachte auch immer den Stellenmarkt, so vielleicht auch für mich so ein bisschen als Backup. Ne? Ich bin so jemand, ich muss immer wissen, wo ist der Notausgang im Notfall. Und da sehe ich schon, es gäbe einige Notausgänge, ja, in die ich wieder gehen könnte. Jetzt nimmt mich wahrscheinlich niemals irgendein Arbeitgeber, weil ich ihn als Notausgang bezeichnet habe.
Da würde dich bestimmt meine nächste Frage freuen. Wie stehst du denn dazu, jetzt so dein eigener Chef zu sein? Denkst du, das ist ein Vorteil auch in der heutigen Zeit noch? Haben vielleicht auch gerade Frauen, die Kinder haben heute noch Probleme in der Arbeitswelt? Bei manchen Firmen, wie beurteilst du das? Du kennst ja jetzt viele Menschen, hast und bei uns geht es einfach um Jobs in diesem Podcast. Wie würdest du sagen, wie sind wir aufgestellt in Deutschland?
Also ich persönlich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Arbeitgebern und Familienfreundlichkeit. Nicht nur, aber überwiegend. Ich glaube, da ist trotzdem noch Luft nach oben. Ich glaube, da ist aber vor allem noch Luft nach oben, was die Rollenaufteilung angeht. Es wird ja gerne argumentiert, der Mann geht nicht in Elternzeit, weil der Arbeitgeber das nicht tolerieren würde und so. Da ist natürlich auch die Frage, ist das nicht manchmal eine Ausrede, um nicht selber aus der Komfortzone den gewohnten Rollenverständnissen ausbrechen zu müssen?
Ja, weil das Recht hat man ja drauf, ja.
Genau, also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Ansonsten, was die Selbstständigkeit angeht, in dieser Hinsicht würde ich nicht sagen, dass die Selbstständigkeit zwangsläufig besser ist. Also natürlich kann ich mir die Zeiten jetzt freier einteilen. Und das wäre vielleicht auch sowas, was Arbeitgeber aus der Selbstständigkeit abgucken können. Jetzt gibt es bei mir Phasen, wo sehr viel los ist, wo ich dann auch sehr viel arbeite. Und es gibt auch Phasen, wo nicht so viel los ist, wo ich dann auch weniger arbeite, wo ich nicht die 8 Stunden am Tag oder so da sitze, vielleicht auch mal nur 4 Stunden arbeite oder so. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja in einem Angestelltenverhältnis auch so. Es gibt Zeiten, wo man das Arbeitspensum, was man hat, eigentlich in der Hälfte der Zeit bewältigen könnte. Und das wäre vielleicht auch sinnvoll, die Leute dann gehen zu lassen und nicht so darauf zu bestehen, dass die ihre Zeit absitzen. Ich finde die Selbstständigkeit aber nicht grundsätzlich einfacher mit dem Elternsein zu vereinbaren. Ich merke schon, dass ich auch sehr bemüht bin, das Thema bei Kunden zum Beispiel nicht unbedingt anzusprechen, weil ich glaube, dass es da schon noch das Vorurteil gibt, wenn jemand Kinder hat und die sind vielleicht auch noch nicht so groß und die brauchen Betreuung, dann ist jemand vielleicht nicht so verlässlich. Und ich habe da schon auch den Anspruch an mich, dass das in der Selbstständigkeit gegenüber Kunden keine Rolle spielen darf. Also ein Kunde, von einem Kunden kann ich nicht erwarten, dass er Rücksicht darauf nimmt, dass ich Kinder habe. Wenn er das macht, ist es schön, aber es ist nicht, ich setze es nicht voraus. Und das ist bei einem Arbeitgeber natürlich anders.
Aber ich finde es trotzdem spannend, was du sagst, weil einerseits ist es ja richtig von dir zu sagen, ich setze das nicht voraus. Das hat im ersten Moment nichts mit meinem Kunden zu tun, aber dass es diese Vorurteile gibt, das finde ich schon für unsere heutige Zeit schon eine starke Nummer, dass es immer noch diese Vorurteile gibt.
Ja, es ist halt die Frage, inwiefern das ein Vorurteil ist, ne? Also ich weiß nicht, wenn alles hart auf hart kommt, dann gebe ich natürlich schon zu, wenn jetzt mein Kind sich das Bein brechen würde oder so.
Dann geht es einfach nicht
und anders. Und es ist keiner da, der mit dem Kind jetzt ins Krankenhaus fahren kann, dann würde ich wahrscheinlich im Notfall schon auch eine Moderation absagen. Natürlich würde ich versuchen, noch irgendwie Ersatz zu organisieren oder so, ne? Gleichzeitig muss man natürlich sagen, solche Notfälle können jemandem ohne Kind auch passieren.
Genau.
Also jeder andere
auch die Mutter
Moderator, Moderatorin kann sich
genau.
aufs Bein brechen. Insofern, ja.
Ja.
Ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass man grundsätzlich ein Vertrauensverhältnis entwickelt und dass der Kunde auch merkt, da ist jemand, der committed ist, der
zuverlässig
genau, ist, der da einen guten Job macht und der auch dahinter steht. Und ob dann jemand Kinder hat oder nicht, ist wahrscheinlich egal. Es kommt dann mehr auf die Persönlichkeit und
Sicherheit.
Auf die Verlässlichkeit an.
Mhm. Was denkst du denn, was würdest du für Tipps geben für Leute, die jetzt entweder mit dem Gedanken spielen, selbstständig zu werden oder sich sagen, oh, ich bin in meiner Anstellung nicht ganz so zufrieden, vielleicht strecke ich meine Fühler aus und suche mir was anderes. Was gibst du da für persönliche Tipps aus deiner Lebenserfahrung, vor allem wenn du so oft bei anderen Stellen warst, hast du ja wirklich viel Erfahrung in der Arbeitswelt sammeln können.
Also grundsätzlich würde ich immer sagen, und das gilt fürs Berufsleben genauso wie fürs Privatleben, wenn man dauerhaft unzufrieden ist, sollte man was ändern. Nie in irgendwas bleiben, was schlecht ist und einem nicht gut tut, nur weil es das Gewohnte ist. Ne? Mhm. Also es gibt ja einfach Menschen, denen fällt es leichter, aus der Komfortzone rauszugehen, und es gibt welche, denen fällt es schwieriger. Aber ich glaube, es ist gut, manchmal zu hinterfragen, ob die Komfortzone wirklich noch komfortabel ist. Und wenn sie das nicht ist, dann sollte man sich eine neue suchen. Das ist so ein Tipp. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, wenn man merkt, es stimmt was nicht, aber man weiß nicht so richtig, was könnte denn der nächste Schritt sein, was könnte die nächste Station sein, auch den Mut zu haben und sich selbst es auch wert zu sein, sich eine Auszeit zu nehmen, in welcher Form auch immer. Wir haben ein sehr gutes Sozialsystem. Jeder kann in der Regel mal auch sich das leisten, eine Weile vielleicht in die Arbeitslosigkeit zu gehen. Da geht es mir jetzt nicht darum, irgendwie dem Staat ewig lang auf der Tasche zu legen. Darüber sprechen wir ja nicht, sondern wir sprechen darüber, dass man sich Freiräume schaffen muss, um Veränderungen anzugehen. Und ich glaube, das ist völlig legitim. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich davon so Glaubenssätzen frei zu machen. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, für meine Eltern ist das nicht so einfach, dass ich selbstständig bin. Also da, ich habe das auch nicht vorgelebt gekriegt. Ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem hier in Deutschland. In Amerika zum Beispiel ist es ja viel selbstverständlicher, ein Unternehmen zu gründen und auch zu scheitern. Und ich glaube, da tun wir gut daran, uns Vorbilder zu suchen und uns da zu bestärken und nicht so diese Glaubenssätze und diese Ängste im Hinterkopf zu haben, sondern mutig zu sein und auch der Intuition zu folgen. Also ich glaube, dass man letztlich, wenn man sich eine Auszeit nimmt und mal den Dingen nachspürt, sich vielleicht auch nochmal mit seinem Werdegang beschäftigt, was konnte ich gut, was kann ich gut, was hat mir vielleicht nicht so gefallen, dass man eigentlich seinen Weg auch finden kann. Ich glaube, dass jeder das Potenzial dazu hat.
Oder eben sich auch weiterzuentwickeln.
Genau, das kann ja auch der Weg sein. Es kann auch der Weg sein, dass man nochmal ganz neu anfängt. Ich meine, auch da sind wir ja in Deutschland, glaube ich, flexibler geworden, dass man auch nochmal sich weiterbilden kann, berufsbegleitend oder nochmal ganz verändern kann. Ich glaube, dass wir eigentlich sehr viele Möglichkeiten haben. Man muss sie halt manchmal suchen und man muss halt den Mut dazu haben.
Vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die sich verändern wollen, was das Berufliche angeht. Wie hast du gestartet? Also ich meine, man muss sich ja trotzdem irgendwie Infos holen. Also gerade das ganze organisatorische Außenrum. Was kann ich beantragen? Was muss ich überhaupt machen? Wie sieht meine Krankenversicherung dann aus? Was geht da alles? Wie hast du dich da informiert und wie lange hat es ungefähr gedauert? Bist du da gut aufgestellt warst?
Ja, ich war da ehrlich gesagt auch erstmal nicht so gut aufgestellt, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, aber ich habe mich erstmal nicht informiert, sondern ich habe schon auch so diese Mentalität, ich muss alles selber schaffen
einfach
und
machen.
So, genau, einfach machen. Und mich hat aber dann jemand auf den Gründungszuschuss der Arbeitsagentur aufmerksam gemacht und da habe ich mich bei der Arbeitsagentur beraten lassen, habe diesen Gründungszuschuss auch beantragt. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es mir da so ein bisschen von Nachteil, dass ich erstmal alleine losmarschiert bin, weil ja manchmal solche Förderungen und Zuschüsse wirklich nur beantragt werden können, wenn man ganz neu anfängt. Und ich musste dann, glaube ich, irgendwie was drehen, um das noch nachzuweisen, dass ich jetzt erst anfange, um diesen Zuschuss zu kriegen. Also da wäre mein Tipp auch so ein Learning, was ich vielleicht besser hätte machen können. Lieber früher auch schon Unterstützung suchen und nicht so diesen falschen Stolz haben. Ich muss das jetzt von jetzt auf gleich selbst schaffen und ohne Unterstützung schaffen. Denn es ist ja einfach so, wenn ich mich selbstständig mache, dann kommen erstmal viele neue Sachen auf mich zu, die auch Kapazitäten brauchen. Ich muss mich über Formalitäten informieren, ich muss meine Buchhaltung gut aufstellen, ich muss erstmal meinen Markenkern entwickeln und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die einfach Zeit brauchen, die auch Energie brauchen, die mir dann fehlt, um sie direkt in Akquise und das laufende Geschäft zu stecken und sich da auch Möglichkeiten zu suchen, dass man eben so ein bisschen Polster für diese Dinge hat. Das ist ja überhaupt nicht ehrenrührig. Also das wirklich da kein falscher Stolz, sondern gucken, was man kriegen kann. Warum nicht?
Vielleicht als letzte Frage, wenn du jetzt aus der Selbstständigkeit wieder rausgehen würdest, wie würde dein Traumarbeitgeber aussehen? Außer, dass er dir natürlich eine Unmenge an Gehalt zahlen würde. Aber Spaß beiseite. Also, was wäre so für dich die Stelle, wo du sagen würdest, okay, dafür lohnt es sich, wieder zurückzukehren?
Also von der Stelle, von der Tätigkeit her kann ich es gar nicht so genau sagen. Mhm. Aber ich würde, wenn ich in Zukunft irgendwo eine Stelle nochmal annehmen sollte, würde ich mir vor allem sehr genau den Vorgesetzten angucken, weil ich glaube, dass wir da immer noch viel Luft nach oben haben, was Führungskompetenzen angeht. Ich glaube, dass wir in der Theorie so ein neues Führungsverständnis haben in Deutschland und auch in vielen Institutionen und Firmen gibt es ja solche im Leitbild dann irgendwie so Ideale wie Hierarchie abgebaut werden sollen und wie ein Führungsverständnis sein soll. Ich glaube, dass wir da aber in der Realität leider teilweise noch weit von entfernt sind. Ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwo auch Probe arbeiten und zwar nicht, um denen zu zeigen, wie gut ich bin, sondern zu gucken, wie fühlt sich das Team an, wie fühlt sich das an, unter den Vorgesetzten zu arbeiten, wie ist hier so die Stimmung und ne, also, dass man ein realistisches Bild davon bekommt. Ich glaube, ich würde meinen Arbeitgeber ganz schön unter die Lupe nehmen, weil der hat sich ja einfach auch, haben sich die Bedingungen so ein bisschen geändert. Bewerber sitzen inzwischen ja in der Regel am längeren Hebel, weil die Arbeitgeber brauchen die Fachkräfte mehr als umgekehrt. Und ich finde, da kann man auch ruhig dann genauer hingucken und auch ein paar Bedingungen stellen an den optimalen Arbeitgeber.
Finde ich einen super Tipp, auch für alle Zuhörenden und Zuschauenden zu Hause. Danke, dass du bei uns warst heute.
Sehr gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Das war's für heute mit Let's Talk About Jobs. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann besuche mich doch gerne auf LinkedIn, like die Folge auf YouTube und lass mir gerne ein Abo da. Abonniere den Podcast Let's Talk About Jobs auch auf deinem Lieblings-Podcast-Player und teile diese Folge gerne mit deinen Freunden. Ciao, bis zur nächsten Folge.